Die letzte Woche war ich auch in Tuningen. Für manche war es Überraschung, für manche haben sich auch gefreut, aber ich habe mich mit der Schwester Steinbrecher sich ziemlich unterhalten. Viele kennen den Bruder Steinbrecher, er war der Vorsteher in Tuningen und ist plötzlich verstorben vor 5 Jahren. Aber die Wunde ist immer noch nicht zugeheilt. Die Schwester trauert immer noch oder will so sagen, es ist ihr immer so schwer auf dem Herz, dass sie jetzt alleinig geblieben ist und hat auch so manche Kampf mit sich, aber die hat bittet, ich soll der Gemeinde persönlich einen herzlichen Gruß übertragen. Ich will auch für solche beten, für so Alleinstehenden. Im Wort Gottes steht geschrieben, der Herr ist der Vater für die Weisen und Witwen. Und sein Wort ist Ja und Amen. Nun, das vorletzte Mal, wo ich Vertretung gehalten, ich sage nochmals, das letzte Mal haben wir über die vom Lernen gesprochen, aber das vorletzte Mal habe ich schon darauf hingewiesen, auf das Wort, was wir heute möchten, uns auch betrachten. Vorletztes Mal haben wir den Gedanken gehabt von 2. Mose 25, im 8. und 9. Vers steht so, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne, wie ich dir ein Vorbild der Wohnung und alles ihres Geräts gezeigt habe, so sollt ihr es machen. Und der Gedanke war, dass Gott hat angesprochen, das Volk Israel, ihr sollt mir ein Heiligtum machen. Gott hat nicht gesagt, ich will euch oder irgend, sondern ihr sollt mir ein Heiligtum machen. Und die Stiftshütte war wirklich zum Segen ein Heiligtum, die Zeit, wo Gott es auch bestimmt hat. Denn von der Stiftshütte aus hat Gott gesprochen zum Volk Israel, hat sie zurechtgewiesen, was sie tun sollen, wenn sie aufstehen sollen auf die Reise, wenn sie sollen sich niederlassen, hat Gott sein Wort eingehalten. Aber heute lasst uns aus dem vorgelesenen Wort den nächsten Gedanken nehmen, aus 1. Chronik. Wie der Bruder schon hat vorgelesen, im 17. Kapitel finden wir, wo Gott wieder hat, oder der David hat angesprochen. Und da steht es so, denn ich lese jetzt den 1. und 2. Vers, es begab sich, da David in seinem Haus wohnte, sprach er zu dem Prophet Nathan, siehe, ich wohne in einem Zedernhaus und die Lade des Bundes des Herrn ist unterm Teppichen. Nathan sprach zu David, alles, was in deinem Herzen ist, das tue, denn Gott ist mit dir. Hier der Gedanke ist, wie David spricht, ich will dem Herrn ein Haus bauen. Wenn die Stiftshütte, Gott hat angesprochen, ihr sollt mir bauen. So hat David, war jetzt in dem Zedern, in einem schönen Palast doch wohl. Und wo er sein Haus fertig hat, kam ihm der Gedanke, halt, ich will dem Herrn auch ein Haus bauen. Ihr Lieben, schon im Anfang des Wortes Gottes sehen wir immer wieder, was recht, was nicht recht ist. Schaut mal, David hat nicht zuerst gesagt, ich will dem Herrn ein Haus bauen. Ich will besser im Zelt wohnen oder ich will besser unter dem Teppichen wohnen, aber dem Herrn will ich ein Haus bauen. Und diesen Fehler hat der David wieder zuerst jetzt gemacht, dass er sich ein Haus gebaut hat und dann sagt er so, jetzt will ich Gott ein Haus bauen. Also es räumt sich nicht aus, wenn wir zuerst für uns sorgen und dann sagen so, jetzt will ich für den Herrn was tun. Oder der Nathan hat denselben Fehler gemacht. Nathan kommt zum David und David erklärt es ihm, was er vorhat. Nathan sagt nicht, David, halt, wir wollen vor ins Gebet gehen. Wir wollen uns aber auch frei nehmen. Wir wollen beten, will der Herr es oder nicht. Sondern Nathan sprach auch gleich, ja, mach es, so ist recht. Aber schaut mal, Gott können wir Gott betrügen oder umgehen, sondern der Herr hat bei Nathan gesprochen und sagt zum Nathan, geh und sag meinem Knecht, nicht David soll ein Haus bauen, sondern sein Nachkommen. Also wir sehen immer wieder, dass der Herr, der Gott, der allmächtige Gott, in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit von uns einfachen Menschen sich nicht überreden lässt und auch uns aufmerksam macht. Wir sollen nicht unser Vorteil suchen, sondern wie das Wort Gottes uns aufmerksam macht, ihr Lieben, alles zur Ehre Gottes. Wenn wir den Gott, den Herrn, den Herr Jesus Christus hinter uns stellen und sagen, ich will sehen, dass ich in Ordnung oder dass ich mir es besser geht. Ihr Lieben, der Herr geht nie mit solchen Gedanken. Er will immer, dass wir sollen vor den Herrn vorstellen. Warum? Weil er hat ja alles geschaffen. Wenn Gott nicht die Menschen hätte auf die Erde gemacht, wären wir auch nicht hier. Und deshalb auch der Gedanke, wie David spricht, ich will dem Herrn ein Haus bauen. Nun, warum wollte David dem Herrn ein Haus bauen? Es war doch auch irgendwo eine Begründung zu dem. Lasst uns aufschlagen, 1. Chronik 22. Einen Vers lesen wir da. Und David baute, 22 Vers 5, denn David gedachte, mein Sohn Salomo ist jung und zart. Das Haus aber, das dem Herrn soll gebaut werden, soll groß sein, dass sein Name und Ruhm erhoben werde. Und alle Lande, darum will ich ihm Vorrat schaffen. Also schaffte David viel Vorrat für das Haus Gottes. Schaut mal, David wollte nicht jetzt sagen, also ich will das Haus bauen, dass Menschen sehen, was ich getan habe. Sondern David, sein Vorhaben war auch recht und gerecht und fromm. Sagt er, ich will dem Herrn ein Haus bauen, warum? Dann sagt er, das Haus des Herrn soll gebaut werden, soll groß sein. Und es ist auch so, jemand, der wo in Israel war, der, oder vielleicht von den alten Brüdern haben beschrieben, wenn man nach Israel, nach Jerusalem reinkam, hat man von weitem gesehen, den Tempel, also wie er glinste. Und da sagt er, es soll groß sein. Und noch was, dass sein Name und Ruhm erhoben werde. Das ist das Allerwichtigste. Dass der Name Gottes, dass er so soll hoch erhoben werden, weil Gott spricht so, ich bin der einzige Gott und der wahrhaftige Gott. Und alle, die etwas anders anbeten oder die etwas bevorzugen, ihr Lieben, wir als Volk Gottes müssen auch aufpassen. Wenn wir etwas mehr lieben als den Herrn Jesus Christus, wenn wir etwas vorziehen, wenn wir etwas mehr achten und vergessen, in dem unserem Herrn zu danken, dann sind wir auch nicht auf dem rechten Weg. Der sagt, sein Name soll erhoben werden. Und dann sagt er, und alle Landen sollen erkennen, dass das ist das Herrnhaus, da spricht Gott. Das war im David seine Begründung, warum er das Haus möchte bauen. Und deshalb ist auch, ich sage nochmal, David hatte wirklich etwas Reines vor. Ich will ein Haus bauen dem Herrn, da soll der Herr wohnen, da soll sein Name verherrlicht werden. Aber Gott zeigte auch David den Plan oder auch den Ort, wo das Haus sollte gebaut werden. Da möchten wir bloß, ganz kurz vielleicht, wir wissen, wo David auch wieder einen Fehler gemacht hat, wo er zum Joab gesagt hatte, geh, zähle mal das Kriegsvolk. David wollte sich absichern, wie viel Kriegsvolk habe ich, wie kann ich in Streit gehen. Und Joab, der hat andere Gedanken, er sagt, David, mach das nicht. Gott kann hinzutun, Gott kann weg, mach doch das nicht. Und David regte sich und sagt, nein, geh und zähle. Und wo er es gezählt hat, kam zurück, hat gebracht die Zahl der Soldaten oder Militär. Und da hat Gott an David angesprochen und hat zum David den Gad, den Prophet, geschickt und hat ihm gesagt, schau mal, du hast doch Gott nicht, mit Gott bist du nicht, du hast nicht recht gehandelt. Du hast doch das getan, was Gott nicht wollte. Und der Herr hat dir vorgeschlagen, drei Bedingungen hat er dir vorgeschlagen. Erstens hat er so gesagt, David, entweder wirst du 3 Jahre Hungersnot in Neden kommen, oder wirst du 3 Monate von deinem Feind flüchten, oder 3 Tage wird das Herrn Schwert auf dich kommen, Krankheit. Erwähle dir. Schaut mal mit den Gedanken gelesen, das war mir auch so wichtig. Auch da sehen wir die Barmherzigkeit Gottes. Mensch, erwähle dir. erwähle dir, was willst du tun, solange du auf der Erde bist. Und David sprach so, ich weiß, Gott ist barmherzig, seine Barmherzigkeit ist groß. Vielleicht lese ich da der 18. Vers, 21, der 18. Vers dazu. Und der Engel des Herrn sprach zu Gott, dass er David sollte sagen, dass David hinaufgehe und dem Herrn Altar aufrichten sollte in der Tenne Ornans des Jebusiters. Und David hat sich erwählt, nein, ich will in die Hände des Gottes fallen. Er ist barmherzig, er ist gut. Ihr Lieben, in die Hände des Herrn ist immer wieder besser fallen. Kommen wir in Nähten, in Kämpfen, soll was kommen sein, möchten auch wir sagen, ich will mich in die Hand des Herrn legen. Der Herr wird alles recht und gut machen. Und so hat auch David gesagt, ich lege mich in die Hand Gottes, er ist barmherzig und gnädig. Nun, wir wissen, dass wirklich viele, viele Israeliten sind umgekommen. Und Gott kommt zum David und sagt so, jetzt gehe nach Jerusalem und bring ein Opfer, das der Herr dann wird dann alles oberhalten. Und er kam zum Ornan und hat auch da ein Opfer sich zubereitet. Und vom 26. Vers lesen wir dann so weiter. Und David baute da selbst dem Herrn ein Altar und opferte Brandopfer, Dankopfer. Und da er dem Herrn anruf, erhörte er ihn durch das Feuer vom Himmel auf den Altar des Brandopfers. Schaut mal, auch hier sehen wir wieder, wie Gott antwortete, wie Gott barmherzig ist. Er hat jetzt nicht nur gesagt, so, jetzt bring das Opfer, sondern Gott hat wieder ein Opfer, oder hat es so angesehen, dass das Brandopfer vom Feuer, ein Feuer ist vom Himmel gefallen und das Opfer aufgezehrt. Es war für David so etwas Großes, der Herr hat mein Opfer angenommen. Und dann steht es weiter im 27. Vers, und der Herr sprach zum Engel, dass er sein Schwert in seine Scheide kehrte. Zur selben Zeit, da David sah, dass ihn der Herr erhört hatte, auf der Tenne Ornans des Jebusiters pflegte er, das selbst zu opfern. Auch ein schöner Gedanke. Ich habe mir so vorgenommen, Gott hat mein Opfer angenommen. Gott hat mich erhört. Gott hat mein Gebet gehört. Gott hat die Schmach weggenommen. Die hat auch gewährt, dass die Krankheit soll aufhören. Niemand ist gestorben. Und dann hat David, sagt er so, er pflegte das selbst zu opfern. Ihr Lieben, es ist für uns auch wichtig, wenn wir eine Gebetserhörung haben, soll es das Kleinste sein. Wenn wir ganz genau wissen, dass Gott unser Gebet gehört und erhört hat, dann sollten wir nicht schweigen, sondern dem Herrn danken, dem ihm gebührt alle Ehre. Und der Feind will uns manchmal zurückhalten, es lohnt sich nicht, es ist Kleinigkeit. Ihr Lieben, vor Gott ist klein groß und groß ist groß. Alles, was er an uns tut, das ist groß und das will der Herr, dass wir unter seiner Kinder es auch verkindigen und danken. Und so hat es auch der David hier gemacht. Und der nächste Vers sagt er, denn die Wohnung des Herrn, die Mose in der Wüste gemacht hatte und der Brandopfer war zu der Zeit auf der Höhe zu Gibeon. David aber konnte nicht hingehen vor denselben Gott zu suchen, so war erschrocken vor dem Schwert des Engels des Herrn. Ich stelle mir das auch so vor, wo der Engel erschien ist mit dem Schwert. David hat gesagt, jetzt geht es um uns, jetzt geht es um die Stadt, aber Gott hat eingehalten. Und wo David das gesehen hat, hat das Opfer gebracht, hat Gott gedankt und da konnte er nicht näher kommen, denn er sah immer noch im Geiste das Schwert Gottes da sein. Und deshalb ist es auch hier, schaut mal, der alte Bund schon, wie oft wurde es, der alte Bund bringt uns so viel Gedanken, wo wir im neuen Bund finden. Und lasst uns mal nochmal jetzt zurückgehen oder gehen in, wie Salomo das Haus gebaut hat. 1. König, ich möchte das ganz kurz betrachten, 1. König 6. Lesen wir den 2. und den 7. Vers, wo jetzt Gott hat den Salomo beauftragt hat, das Haus zu bauen. Das Haus aber des Königs Salomo, dem Herrn baute, war 60 Ellen lang, 20 Ellen breit und 30 Ellen hoch. Und hier ist sehr wichtig, dass das Maß, wie das Maß hat Gott Mose gegeben zur Stiftshütte und hat ihm nochmal gesagt, Mose, mach's ganz genau, wie ich dir gesagt habe. Und Gott hat auch das Maß und den Plan auch David gegeben. Und Salomo musste, wenn auch Salomo mit solcher Weisheit wurde erfüllt, aber ich stelle mir es so vor, Salomo hat solch eine Ehrfurcht vor Gott gehabt. Ich glaube, jeder Zentimeter wurde betrachtet. Nein, Gott hat das Maß gegeben, ich müsste es so einhalten. Und im 7. Vers heißt das, und da das Haus gesetzt war, waren die Steine zuvor ganz zugerichtet, dass man keinen Hammer noch Beil noch irgendein eisernes Werkzeug im Bau hörte. Auch dieser Gedanke weist uns auf den neuen Bund hin. Schaut mal, Gott hat es schon so gesagt, Salomo, wenn du das Haus baust, es soll ganz ruhig im Frieden Gottes ablaufen. Nicht soll es stören, dass jemand da klopft und wettert und sagt, Salomo, mach es so. Und Salomo beauftragt auch die Steine, die Steinmesse, wo es zubereitet haben, alles nach dem Maß, jeder Stein nach dem Maß. Und dann lesen wir, und während dem Bau hat man nichts gehört. Ihr Lieben, auch das macht uns aufmerksam auf den neuen Bund, auf das Neue Testament. Schaut mal, Gott fügt niemals, der Herr Jesus Christus fügt niemals eine unerlöste Seele in seinen Bau hinein. Die Seele muss unbedingt zuerst zu Herrn Jesus Christus kommen und sich behauen lassen. Die Lasten weg, alle Äcker weggehaut, alles in Ordnung gebracht, bekehrt von ganzem Herzen, rein von Gott, bekehrt sich, bekehrt, alles bekennt, rein vor Gott erfunden werden. Und dann nimmt der Herr Jesus Christus solch ein Kind Gottes als ein lebendiger Stein und fügt es in seinen Bau hinein. Und deshalb auch hier der alte Bund oder wo der Tempel wurde gebaut, es ist nicht für unnötig für uns geschrieben. Es ist auch nicht für unnötig, würde es uns immer wieder, auch wenn sie von diesem Gedanken predigen vom Tempel, dass die Steine waren zubereitet für das Haus des Herrn. Und so ist auch neutestamentlich, die Steine sind unbedingt zubereitet oder der Herr Jesus Christus bereitet sich selbst zu, zum in seinem Bau hinzufügen. Und so wurde der Tempel, ich sage es nochmal, ich möchte ganz kurz bloß gehen, und so wurde der Tempel in 7 Jahren wurde er erbaut. Der war wirklich sehr schön und groß. Und wir lesen auch im 8. Kapitel die Einweihung und was in dem Tempel war. Und da lesen wir 1. Könige 8 vom 3. Vers. Und da alle Ältesten Israel kamen, hoben die Priester die Lade des Herrn auf, brachten sie hinauf, dazu die Hütte des Stifts und alle Geräte des Heiligtums, das in der Hütte war, das taten die Priester und Leviten. Schaut mal, was war im Salomo zuerst wichtig? Ihm war es nicht wichtig, die Menschen einladen, kommt, schaut mal, was ich gebaut habe. Sondern Salomo war es im Allerwichtigsten, das erste Heiligtum. Was Gott hat gemacht, macht für mich ein Heiligtum. Die Stiftshütte mit der Bundeslade, das ist das Erste, was in den Tempel hereinkommen sollte. Und deshalb hat er jetzt die Leviten und die Priester aufgefordert. Kommt, wir holen die Bundeslade, denn sie war nicht zu dieser Zeit in Jerusalem. Wir holen die Bundeslade, wir holen die Stiftshütte, denn es muss unbedingt auf sein Ort kommen, in das Heiligtum. Und deshalb war das allererste, wichtigste für den, dass die Stiftshütte sollte hergebracht werden. Und der König Salomo und ganz Gemeinde Israel, die zu ihm sich versammelt hatten, gingen mit ihm vor die Lade her, opferten Schafe, Rinder, so viel, dass man nicht zählen noch rechnen konnte. Ihr Lieben, wenn wir im Alten Bund lesen von Opfer, von so viel Opfer, in der Offenbarung lesen vom Rauchopfer und er stieg empor, es bedeutet, dass wir beten sollen. Wisst ihr, was ich für mich so jetzt sagen möchte, auch euch sagen, wisst ihr, was in der Gemeinde Gottes fehlt, nicht nur bei uns, das Gebet fehlt. Ihr Lieben, wir beten zu wenig zu dem Herrn Jesus Christus öffentlich. Der Herr will, dass wir sollen ihn bitten. Und wenn wir ihn nicht bitten, wie soll er dann es geben? Ich sage nicht bloß bei uns, sondern auch in andere Ortsgemeinde, wenn man so rumkommt, wenn man hört, so wie so wenig Geschwister beten. Aber das ist doch unser Gespräch mit dem Vater im Himmel. Da sprechen wir ihn doch an, sagen, Herr Jesus, du bist es wert, wir bitten dich, das und das möchtest doch du dein Volk geben. Eben wenn ein Kind die Eltern nicht bittet um Brot, dann denken die Eltern, das Kind hat satt. Aber wenn das Kind bittet um Brot und manchmal auch Wein, dann sagen die Eltern, ja, das Kind hat Hunger, dem möchte ich Brot geben. Oder ich denke zurück in mein, wo ich noch als Kind war, hungrig, man hätte ein Stückchen Brot, man hätte Rinde, hätte man genagt, wo vielleicht wäre den Tierchen ausgeschmissen, aber es war nicht. Aber der Herr hat uns jetzt so reichlich das Wort Gottes geschenkt, hat uns so schöne Gemeindehaus geschenkt, hat uns so viele Kinder Gottes geschenkt. Ihr Lieben, lasst doch uns alle das vornehmen. Wir möchten mehr beten, sonst fehlt es im Feind, gebraucht der Feind, um uns in anderen Weg zu führen. Wenn wir denken, das ist selbstständig, Gott gibt uns, nein, wir sollten bitten. Deshalb auch hier, das ist das Gebet, was im Alten Bund das Opfer vorgebracht haben und gefleht haben. Und im 6. Vers, also brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihren Ort, in den Chor des Hauses, in das Allerheiligste unter die Flügel der Cherubim. Da war der Ort für Bundeslade, da war der Ort für das Heiligtum, was Gott hat zuallererst aufrichten lassen. Also die Bundeslade gehörte in das Allerheiligste hinein. Nichts anderes, aber die Bundeslade gehört worden und das wusste Salomo, deshalb hat er es auch getan. Denn die Cherubim breiteten die Flügel aus an dem Ort, da die Lade stand. Und bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her, auch ein schöner Gedanke. Die Cherubim, wie auch Gott gesprochen hat, von da aus will ich reden. Von oben, also wo die Cherubim standen, von da aus will ich reden. Und Salomo hat die Bundeslade gebracht und gesagt, von da aus will der Herr reden. Deshalb die Bundeslade, ihren Platz war im Allerheiligsten. Heiligen Ort war die Bundeslade ihren Platz. Und da hat auch Salomo sie hingehört. Da hat sie hingehört. Auch in Gedanken auf uns. Auch in Gedanken auf uns. Unser Platz ist in der Gemeinde Gottes, nirgends irgendwo. Nur in der Gemeinde Gottes, im Allerheiligsten möchte ich noch hinzufügen. Aber hier ist noch ein schöner Gedanke, der 8. Vers sagte, und die Stangen werden so lang, dass ihre Knöpfe gesehen werden in dem Heiligtum vor dem Chor. Aber außen wurden sie nicht gesehen und waren das selbst bis auf diesen Tag. Schaut mal, die Bundeslade wurde getragen mit Stangen. Und der Salomo hat die Bundeslade reingebracht in das Allerheiligste. Und die Stangen hat man gesehen im Heiligtum. Aber von außen nicht. Im Vorhof, wo die Heiden ihr Viech verhandelt und gehandelt haben, hat man keine Stange gesehen. Auch keine Bundeslade. Aber hier steht es geschrieben, und die Stange sah man am Heiligtum. Also wenn der Mensch sich reinkommt ins Heiligtum, in den Tempel Gottes, dann hat er aufblickt, oh, da ist das Heilig, das Allerheiligste ist hinter dem Vorhang. Aber da sind die Stange. Die Stange, wo die Bundeslade getragen wird, da sind die Stange. Und sie hat man von außen nicht gesehen. Ihr Lieben, ein Mensch Gottes, ein unbekehrter Mensch sieht niemals die Heiligkeit Gottes, ausgeschlossen die Heiligtum oder die Heiligung. Du musst unbedingt vor den Tempel reinkommen. Du musst dich bekehren zuerst zu dem Herrn Jesus Christus. Und wenn wir uns bekehrt haben, so ging es mir, wo ich mich bekehrt habe, wo ich habe gesehen, die Kinder Gottes, wie sich freuen, die Gemeinde Gottes, die schönen Lieder, die Gebeter, dann kam mir der Gedanke, ja, warum habe ich mich nicht bilder bekehrt? Und ich glaube, von uns geht es manchem so, wenn man dann drin ist in dem Tempel Gottes, wenn man in der Gemeinde drin ist, dann siehst du erst die Heiligkeit Gottes und die Reinheit Gottes. Und so ist auch hier die Stangen, die hat man gesehen im Heiligtum. Und jeder wusste ganz genau, das sind die Stangen vom Allerheiligsten, wo die Bundeslade getragen wurde. Und deshalb ist der Gedanke auch hier geschrieben, dass wir sollen es wissen, dass die Stangen wurden gesehen im Heiligtum. Und jedes, ich will den Gedanken nochmal wiederholen, ein unbekehrter Mensch, wo noch nicht bekehrt ist, der sieht die Reinheit und die Heiligkeit der Gemeinde oder die Schönheit Gottes noch nicht. Aber wenn er sich bekehrt hat, wenn er ein Glied der Gemeinde geworden ist, dann sagt er, ach, wie schön, wie gut ist doch der Herr, dass er mich hat hineingebracht, dass ich jetzt seine Herrlichkeit sehen kann. Und deshalb ist der Gedanke auch hier so geschrieben. Und war nichts, war nichts in der Lade, denn nur die zwei steinernen Tafeln Moses, die er hineingelegt hat am Horeb, da der Herr mit den Kindern Israel einen Bund machte, dass sie aus Ägypten gezogen waren. Da aber die Priester aus dem Heiligtum gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Schaut mal, auch hier ist auch wieder darauf Hinweis auf unsere Zeit. Hier ist so schön beschrieben, also die Bundeslade war im Allerheiligsten. Und jetzt stell dich so vor, jetzt luft man den Deckel und guckt, ja, was ist denn in dem Gaskasten drin? Und da sieht man nur die steinerne Tafel, sonst nichts. Nur das Gesetz Mose, was Gott von Mose gegeben hat, nur das Gesetz war in der Bundeslade. Ihr Lieben, und das ist auch ein Gedanke auf uns. In unserem Herzen, in unserem Heiligtum soll, was Gott gereinigt hat, sollte nichts anders sein als das Gesetz Christi. Und wenn manche forschen und suchen, sie möchten noch etwas anderes, dass sie mehr wissen, ihr Lieben, daneben solcher Gedanken. Der Herr will nur, dass das Gesetz Christi, und das Gesetz Christi ist doch ganz einfach, bekehre dich, halte das den Willen des Vaters im Himmel. Und das will der Herr in uns haben, weiter will er nicht viel haben. Und dass wir nach seinem Willen auch handeln und wandeln möchten. Deshalb steht es auch hier so geschrieben, in der Bundeslade war nichts mehr als das Gesetz, was Gott, ich sage es nochmal, was Gott dem Mose gegeben hat. Und dann steht auch so schön geschrieben, da aber die Priester aus dem Heiligtum gingen, erfüllte die Wolke des Herrn aus. Schaut mal, es ist dieselbe Wolke, wo das Volk Israel durch die Wüste geführt hat, die Herrlichkeit Gottes. Es ist dieselbe Wolke, anders kann es nicht sein, denn die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes ist einheilig, die Dreieinheiligkeit Gottes. Andere Wolke kann nicht sein. Wo die Priester das gesehen haben, ich stelle mir das vor Ehrfurcht, Herr heiliger Gott, du hast den Tempel erbauen lassen und deine Heiligkeit wohnt in diesem Tempel und sie konnte nicht mehr ihren Dienst ausrichten. Denn die Wolke bedeckt die Herrlichkeit des Herrn und hat sie ganz erfüllt. Und das möchte auch unser Wunsch und Verlangen sein. Sind wir bekehrt? Sind wir im Volk Gottes? Sind wir die Gemeinde Gottes? Ihr Lieben, unser Herz möchte erfüllt sein mit Dankbarkeit. Ich komme nochmal zurück. Und zum Dankbarsein müssen wir den Herrn bitten. Und wenn wir von ihm was erfahren, dann ist es ja automatisch so, dass wir dankbar sind. Dann ist das doch automatisch, dann sind wir dankbar, dass der Herr unser Gebet gehört und erhört hat. Und dass die Heiligkeit Gottes wir wirklich auch so verspüren. Aber schaut mal, ich habe jetzt ganz kurz diesen Tempel beschrieben. Warum? Es ist nicht der Tempel, wo der Herr Jesus Christus erlebt hat. Und Gott gebrauchte dann, weil das Volk Israel abgöttisch und ist von Gott abgewichen. Gott gebraucht einen heidnischen König, den Nebukadnezar. Er kam und zerbrach das Haus bis auf nichts. Und es war nicht mehr gefunden, also war nicht mehr da der Tempel, wo sich das Volk Gottes konnte versammeln. Aber nach vielen Jahren gebrauchte der Herr nochmal ein Mann Gottes, zum den Tempel wieder aufbauen. Und das finden wir in Esra 3. Lass uns mal aufschlagen, Esra 3. Hier im 5. Kapitel möchte ich vielleicht noch bloß kurz erwähnen, warum ist der Tempel zerstört worden. Es schreibt jetzt der Esra so im 5. Kapitel 12. Vers: Aber da unsere Väter den Gott des Himmels erzürnt, gab er sie in die Hand des Nebukadnezar, des Königs von Babel, des Chaldäers, der zerbrach das Haus und führte das Volk weg in Babel. Warum? Weil das Volk Israel nicht mehr in den Tempel gekommen ist zum Opfern, zum Gott anbeten, sondern sind abgekommen. Deshalb hat Gott es zugegeben, dass der Tempel wurde zerbrochen wieder. Aber in Esra 3 lesen wir so schön, Gott gebrauchte wieder ein Mensch, ein Mann Gottes, wo hat Sorgen getragen. Im 3. Kapitel vom 10. Vers lesen wir so, und da, wo jetzt Gott hat beauftragt, den Esra den Tempel wieder aufbauen, und da die Bauleute den Grund legten am Tempel des Herrn, standen die Priester in ihren Kleidern mit Trompeten und den Leviten, die Kinder Asafs mit Zimbeln zu loben den Herrn, dem mit dem Gedicht David des Königs über Israel, und sangen umeinander und lobten und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewiglich währt über Israel. Und alles Volk jauchzte laut beim Lob des Herrn, dass der Grund an dem Haus des Herrn gelegt war. Vielleicht gehen unsere Gedanken auch zur Abendszeit ein bisschen zurück, aber vielleicht kommen wir noch. Aber schaut mal, wo ist das Haus des Herrn wieder, sollte erbaut werden, sind das, die, ich sage so jetzt, die alten Israeliten, wo es wussten noch, was ist uns geblieben? Uns ist geblieben, nur zu loben. Der Herr will wieder sein Haus bauen. Der Herr will uns wieder eine Stätte geben, wo wir anbeten sollen, wo wir zusammenkommen sollen. Und der Herr hat sich wiederum unser angenommen. Und dann im 12. Vers: Aber viele der alten Priester und Leviten und Obersten des Vaterhäuser, die das vorige Haus gesehen hatten, dann und dies Haus vor ihren Augen gegründet ward, weinten sie laut. Viele aber jauchzten mit Freude, dass das Geschrei hoch erscholl. Also, dass das Volk nicht unterscheiden konnte, das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk, denn das Volk jauchzte laut, dass man das Geschrei fernhörte. Ach, ich sage immer so, so war ja auch eigentlich, ich glaube, unser aller Verlangen war so auch, in einer Zeit, wo man musste sich verbergen, wo man musste in die Häuser zusammenkommen. Ich komme jetzt so in Gedanken zurück, wir waren einmal bei Kirgisien, mein Onkel hat dort gewohnt, und unter an seinem Grundstück, unter haben die Baptisten ein Gemeindehaus gebaut. Und wenn ich zum Onkel kam, auf Besuch, dann bin ich immer runtergegangen, zugeschaut, wie diese jungen Menschen so an dem Haus freudig gearbeitet haben. Und dann habe ich gesagt, jetzt freitags bin ich manchmal so hingestanden, die Augen zugeschlossen, sage: Herr Jesus Christus, wir sind dein Volk, warum können wir nicht ein Haus bauen? Warum können wir nicht öffentlich zusammenkommen? Herr, sag doch, zeig doch, warum. Und schaut mal, ich glaube, so waren wir, ja, manche Eltern, die heute hier sind, ältere Geschwister, verlangen war: Herr, wann können wir öffentlich wieder zusammenkommen? Wann können wir öffentlich Versammlung halten? Ihr Lieben, und der Herr hat das Gebet doch gehört und erhört, hat uns solche schöne Möglichkeit geschenkt. Und auch wir möchten, wie die Priester, wie die alten Männer Israel, hier sich versammelt haben, ich stelle mir das so, die Tränen sind geflossen, Hände hochgehoben. Herr, der Tempel wird wieder erbaut. Wieder können wir unseren Tempel bald haben, wo wir deinem Namen Ehre können bringen. Und dann steht es geschrieben, die Freude und die Tränen waren so groß, dass die Menschen, die auswendig, die in anderen nächsten Dorf waren, sie wussten gar nicht, was geht hier vor. So haben sich gefreut, dass der Tempel wieder aufgebaut wurde. Aber schaut mal, ein sehr schönes Wort finden wir auch hier. Es hilft nichts. Esra hat den Tempel aufgebaut. die Heiden haben ihr Viech reingebracht, Sonntag, Samstag und Handel getrieben. Und das hat dem Esra und den Männern Gottes so am Herzen und weh getan. Wieso jetzt die Heiden haben doch Zugang zu unserer Stadt und machen das, was Gott nicht will haben, am Samstag oder am Sonntag. Und deshalb gebrauchte der Herr noch einen Mann Gottes. Herr gebraucht noch einen Mann Gottes, um das Heiligtum doch noch zum rechten Stand zu bringen. Und das finden wir in Nehemia 2. In Nehemia 2, Vers 17. Gott gebrauchte Nehemia und wir wissen, er hat es sehr gut beim König, sehr gut war er noch in Babel und hat es alles genug gehabt. Aber er hat gehört, der Tempel wird gebaut, aber die Stadt liegt in Ruinen. Die Mauern sind zerbrochen, die Heiden gehen über die Mauer rein in die Stadt und treiben ihr Wesen. Und das war dem Mann Gottes so auf dem Herzen und er wurde sehr traurig, dass der König gesagt, was ist mit dir los, hat ihn angesprochen. Und Israel mich das nicht lesen, er sagt, wie kann ich mich freuen? Wie kann ich mich freuen? Unsere Stadt, unser Vaterstadt liegt in Trümmer, die Grenze, die Mauern sind zerstört und alles zusammengebrochen. Wie kann ich mich freuen? Und der heidnische König sagt, Nehemia, mach dich auf. Ich gebe dir Rat und was du brauchst, mach dich auf und baue wieder die Stadt oder die Mauern wieder auf. Und da lesen wir im 17. Vers, Nehemia 2. Kapitel, 17. Vers lesen wir dann so. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, das hat jetzt der Nehemia schon in Jerusalem gesprochen, darin wir sind, dass Jerusalem Wüste liegt und seine Toren sind mit Feuer verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems bauen, dass wir nicht mehr eine Schmach sehen. Schaut mal, ach, es ist solch ein wichtiger Gedanke. Ich komme noch zum Schluss, Bruder Edmund Krebs schreit über den Gedanken. Schaut mal, Nehemia hat das von Herzen leid getan. Die Mauern sind zerbrochen, die Heiden kommen in die Stadt. Sie treiben ihr Wesen, ob es jetzt Freu oder Sonntag ist, sie treiben ihr Wesen. Und das hat dem Nehemia so am Herzen, hat er Leid getragen. Jetzt hat er angesprochen in Jerusalem, die Männer Gottes will ich sagen und die anderen Männer, kommt, lasst uns doch die Mauer bauen. Ihr Lieben, das ist solch ein schöner Gedanke, es hilft nichts. Es hilft nichts, wenn wir sagen, wir sind das Volk Gottes. Es hilft auch nichts, wenn wir sagen, wir sind Gemeinde Gottes. Aber wenn die heilige Mauer um das Volk Gottes fehlt, wenn uns das alles gleichgültig ist, wer kommt, was sagen Sie, ihr Lieben, das muss uns am Herzen liegen. Wir müssen die Grenze, was Gott gesetzt hat, um die Gemeinde herum heilig halten. Dass andere Menschen, wo andere Lehre haben, dass sie keinen Zutritt haben. Und wie können wir das machen, die Grenze heilig halten? Wieder kommen wir zurück, nur durch das Gebet. Es hilft nichts, wenn wir am Tor vielleicht jemand hinstellen und sagen, so, du schau jetzt, dass niemand fremd reinkommt. Nein, alle sollen reinkommen. Alle sollen reinkommen, aber nur um das Wort Gottes zu hören, aber nicht ihre eigenen Meinungen aufstellen. Ihr Lieben, wenn ich manchmal höre, wie manche Menschen sagen oder die Heiligung möchte neben umschieben, das sind die freien Leben hinwegschieben, die Grenzen zerbrechen, es ist nicht so, wie ihr es verstandet, es ist nicht so heilig, wie ihr es nehmt. Ihr Lieben, anders kann es nicht sein. Es hilft auch unser schönes Gemeindehaus nicht, wenn wir alle nicht wachen, dass die Grenze der Heiligkeit der Gemeinde Gottes bewahrt wird. Ich will niemals sagen, dass nur wir sind die Gemeinde Gottes. Gott hat ein großes Volk, aber er beauftragt auch andere Ortsgemeinden, wache, dass die Grenzen nicht bewacht werden, dass nur die reine Lehre nicht verkündigt werden. Lieben, wenn wir sagen, egal wer kommt und predigt, dann ist die Grenze schon verschoben. Dann brauchen wir auch nicht mehr beten. Aber in Nehemia ging es, Der Tempel ist jetzt da, aber die Grenze, die Mauern fehlt. Kommt, lasst uns die Mauern wieder aufbauen. Und er hat angesprochen, lasst uns aufbauen. Aber schaut mal, auch da kommen jetzt andere, wo das gesehen haben, die andere heidische oder vielleicht abgefallen, will ich hinzufügen, von den Israeliten, vom Gesetz entkommen. Das war ihnen ein Ärgernis. Warum wollt ihr die Mauern wieder bauen? Sie haben alles angewandt, bloß nicht die Mauer bauen. Der Tempel soll sein, aber die Mauer lasst in Ruhe, die sollen so zerbrochen liegen. Haben alles angewandt und wollten sie nicht bauen lassen. Aber was sagt dann der Nehemiah im 20. Vers? Da antworte ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Schön. Der Gott des Himmels wird uns gelingen lassen, dass wir das Volk Gottes bleiben. Nur mit der einen Bedingung, dass wir die Grenze heilig halten, dass wir die Lehre heilig halten und dass wir den allmächtigen Gott als unseren Bauer und den Jesus Christus, wo die Gemeinde baut, dass wir ihn achten und ihn immer wieder sagen, Herr Jesus, wach du über uns, dass es nicht rein sein. Schaut mal, und so kamen jetzt die Männer von den Heiden und sagten, wir helfen euch. Wir helfen euch, kommt, wir möchten auch eurem Gott dienen. Aber was sagt Nehemiah zu ihnen? Da antworte ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen. Ihr aber habt kein Teil, noch Recht, noch Gedächtnis in Jerusalem. Ihr Lieben, so war Nehemiah entschieden. Er hat nicht gesagt, gut, es macht nichts. Ihr baut die äußere Seite und wir bauen dort näher, wo das Tor ist. Sondern Nehemiah hat gesagt, ihr habt kein Teil. Schaut mal, ihr habt kein Teil zum Helfen uns bauen. Wir, Gott, der Herr wird es uns gelingen lassen. Wir bauen die Mauern selber. Also wenn Gott hat vor uns zu bewahren, wenn wir wachen und beten, ihr Lieben, wir brauchen keine anderen Helfer. Es wird öfters mal gesagt oder so gefragt, warum? Warum laden wir nicht von Tod und von Tod Prediger ein? Weil wir wachen. Weil wir möchten, die Grenze soll heilig bleiben. Ich war mal, hat jemand mal gepredigt, du kannst nicht aussetzen. Er hat so gepredigt, du kannst ihn nicht aussetzen, eine Predigt gehört. Und dann zum Schluss hat er die Heiligen gesagt, so, die Heiligung, das ist so eine Sache. Es ist so, wer versteht, der kann die Heiligung empfangen und kann auch leben. Wer nicht, der soll handeln, wie es ihm klar ist. Von der Predigt kannst du nicht, aber der Schluss. Und so ist auch hier, Nehemiah hat gesagt, nein, ihr habt keinen Teil. Deshalb lasst uns alle wachen. Das ist nicht nur unsere Aufgabe, die wir hier stehen, sondern es ist unsere alle Aufgabe. Herr, wach du über unsere Ortsgemeinde. Ich sage jetzt von unserer Ortsgemeinde. Wach du über die Grenze, dass nicht jemand möchte kommen und anders etwas Neues lehren, belehren möchte, dass wir uns erfreuen können. Das habe ich noch nie gehört. Sondern wir möchten wachen. Wir möchten sagen, wieder Nehemiah, nein, ihr habt keinen Teil. Teil hat nur die Erlese, die vor Gott recht und gerecht sind. Und im Kapitel 3, 1. 2. Vers lesen wir so, schaut mal so schön, und Eliasib, der hohe Priester, machte sich auf mit seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Türen ein. Sie heiligten es aber bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananiels. Neben ihm bauten die Männer von Jericho und neben baute Sacher, der Sohn Imris. Also, warum lesen wir den Gedanken? Also hier, um die Mauer zu bauen, hat sich jetzt nicht der Priester, ich bin ein Priester, ich laufe rum und sage, wie ihr bauen sollt, was ihr bauen sollt. Nein, der Priester und seine Brüder, sie haben sich beteiligt, sie haben gesagt, wir bauen hier, hier kommt das Tor, hier kommen die Tiere, hier bauen wir, denn hier ist der Eingang. Also warum sagen wir das? Wir leben, um die Gemeinde Gottes erhalten, dass die Gemeinde Gottes soll bleiben, beharren, haben wir alle eine Verantwortung. Und der Herr hat gesagt, ich will bauen, aber wenn wir dann hören, was der Herr zu uns sagt, wie bauen, dann ist es unsere Pflicht und Aufgabe, dass wir es ausrichten sollen und es machen sollen. Und deshalb noch im 7. Kapitel, auch noch ein schöner Gedanken, Kapitel 7. Die drei Verse lesen wir auch so schön. Da war nun die Mauer gebaut hat, da wir nun die Mauer gebaut hatten, hängte ich die Türen ein und wurden bestellt die Torhüter, Singer, Leviten, und ich gebot meinen Brüdern Hanania und Hanania, dem Burgvogt zu Jerusalem, denn er war ein treuer Mann und gottesfürchtig vor vielen anderen, und sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht auftun, bis dass die Sonne heiß wird, und wenn man noch auf der Hut steht, soll man die Türen zuschließen und verriegeln. Und es wurden Hüter bestellt aus den Bürgern Jerusalems, ein jeglicher auf sein Hut, seinen Haus gegenüber. Auch hier, ich sage nochmal, das Wort Gottes ist so etwas Schönes. Es wurde jetzt nicht gebaut, fertig, jetzt sind die Mauern fertig, das Tor ist eingebaut, sondern was war mir noch wichtig? Die Wächter sollten sein. Die Wächter sollten sein, die Tür zur rechten Zeit das Tor zum Jerusalem aufmachen und zur rechten Zeit wieder zuschließen. Also die Wächter sollen stehen und wachen, dass alles zur rechten Zeit wird aufgetan und zugeschlossen werden. Auch das ist ein schöner Gedanke für uns, dass wir auch möchten immer wieder sagen, ja Herr, wirklich, wie ist es doch so schön, wenn wir uns auf dich verlassen und wenn wir dir gehorsam bleiben. Und im 8. Kapitel, wo es alles fertig war, da steht es so geschrieben, da nun herzukam der 7. Monat und die Kinder Israel in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann. Ich kann es mir ganz genau nicht mehr sagen, ein Bruder hat mal so erwähnt, viele kommen am Sonntag, versammeln sich wie viele ins Gemeindehaus. Ein alter Bruder hat das mal erwähnt. Aber sagt er auch, viele kommen, die nehmen die Pflicht eines Fischers auf sich. Sie sitzen und werfen die Angel aus, um etwas fangen, was ihnen nicht gefällt. Aber hier steht es geschrieben, wie ein Mann. Was war ihr Verlangen jetzt an diesem Tag? Jetzt sollte der Tempel wieder eingeweiht werden. Jetzt sind sie gekommen wie ein Mann. Also sie hatten eine Gesinnung. Heute gehen wir in den Tempel des Herrn. Heute wird der Tempel eingeweiht. Ich will mit Herz und Seele dabei sein. Und man kann sich vorstellen, welche Freude es war. Aber hier ist der Gedanke, mir war es so wichtig, sagt er, wie ein Mann auf die breite Gasse vor dem Wassertor und sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Mose holte, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Weiber und alle, die es vernahmen konnten, am ersten Tag des 7. Monates, und las daraus auf der breiten Gasse, die vor dem Wassertor ist, vom lichten Morgen an bis auf den Mittag, vor Mann und Weib und wirs und wer's vernehmen konnte, und das ganze Volksohren waren zu dem Gesetzbuch gekehrt. Also alle haben sich versammelt, gehört. Was wird uns der Priester Esra heute lesen? Alt und jung, ein Verlangen. Was spricht das Gesetz Mose? Was hat Mose vom Volk Israel verlangt? Ich sage, ich komme nochmal, das ist so schön, schaut mal, das Gesetzbuch wurde aufgetan, schon lang nicht mehr gelesen. Mancher junger Mensch ist aufgewachsen, wusste gar nicht vom Gesetz Mose, von dem Gesetz was. Und jetzt ist er gekommen, wie alle miteinander, jung und alt. Was wird uns der Priester vorlesen? Was steht geschrieben im Gesetz? Was sollen wir halten, was sollen wir nicht halten? Und da steht geschrieben, also dass alle haben und alle ihre Ohren wurden aufgetan und sie hörten zu, was Israel gelesen hat. Und im 5. und im 6. Vers, und Esra tat das Buch auf vor dem ganzen Volk, denn er, Er ragte über alles Volk, und da er auftat, stand alles Volk. Und Israel lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete: Amen, Amen, mit ihren Händen empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Ach, wie schön. Ach, wie schön, das erste Mal wieder Versammlung gehalten im Tempel. Alle sich versammelt, um das Gesetz Mose zu hören. Und sie freuten sich, was Esra gelesen hat. Und sich neigten sich bis auf die Erde. Und was wurde vorgelesen? Schaut mal, warum lesen wir auch diesen Gedanken? Es war in den Menschen ein Verlangen, was schon längst mehr nicht mehr wurde gelesen. Mancher hat es vergessen und nicht mehr Acht gegeben, was steht denn im Gesetz geschrieben. Ich finde es auch, mancher Israelit hat schon gehandelt, gewandt Babylon, wie die Heiden gelebt haben, auch nichts mehr gewusst haben oder nicht wollte wissen, was steht im Buchgesetz. Aber jetzt wurde es ans Herz gelegt, jetzt wurde es wieder gelesen. Ich glaube, mancher Mensch ist aufgewacht, halt, das habe ich doch schon lang nicht mehr gehört. Ich habe doch nicht recht gehandelt, ich habe doch das Gesetz nicht eingehalten und so wieder aufgelebt. Und im 8. Vers lesen wir, und sie lasen im Gesetzbuch klar und verständig, dass man verstanden, was gelesen wurde. Ihr Lieben, so ist die Lehre Christi. Es ist nicht, dass Menschen das Wort Gottes sagen, ein Tor wird nicht irren. Ein einfältiger Mensch wird verstehen, was der Herr Jesus von uns verlangt, so steht es geschrieben. Und auch hier, die Menschen haben sich so verlangt, so verwundert. Also alles, was geschrieben war, haben sie ganz gut verstanden. Und im 9. Vers, und Nehemia, der da ist das Landpfleger, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrter, und die Leviten, die das Volk aufmerksam machten, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weinet nicht, denn alles Volk weinte, da sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin und esset das Fett und trinket das Süße und sendet denen auch teil, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn, und bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist unser, wer sagt die Antwort? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn sich der Herr freut, dann sind wir gestärkt, dann freuen wir uns auch und sind gestärkt. Und ich möchte jetzt ein ganz kurzer Gedanke hinzufügen, was Bruder Edmund Kretz schreibt über solchen Gedanken. Der Herr schreibt so, dass zu jener Zeit war auch mancher, Israel hat mitgemacht in Babylon mit den Heiden, und haben es, ja, es macht nichts, es ist schon Zeit, in dieser Zeit sind wir. Und dann das so ganz kurz erwähnen, und er sagt, dass Esra und Nehemia waren ein Sinnbild auf die Abendzeit. Esra war in Babylon, aber er hat die Schrift gesammelt. Er hat aufgemerkt, ich darf das Gesetz Mose nicht vergessen. Er hat gesucht, wo er was gefunden hat, mit sich genommen, hat es versteckt, hat es gehalten. Die Zeit kommt, ich werde einmal vielleicht doch wieder für den Herrn da sein und helfen bauen. Und schaut mal, so war auch Nehemia, schreibt er, auch so. Nehemia hat Leid getragen, dass die Grenze des Gesetzes gefallen sind, dass die Mauern gefallen sind. Nehemia hat Leid getragen und hat dann später kommt und baut diese Mauern wieder auf. Und er sagt, es ist ein Sinnbild auf die Gemeinde Gottes. Und dann sagt er so, und Leid tut es uns manchmal, wenn heutzutage manche Menschen von der Gemeinde Gottes sitzen in der reinen Lehre. Und wenn von Babylon etwas wird erwähnt, dann können sie ganz gut sagen, das sind auch Kinder Gottes. Ihr Lieben, das ist nicht meine Worte. Ich habe mich so gestärkt gefühlt, wenn ich das gelesen habe. Und so ist auch heutzutage, wenn man manchmal hört, wenn man spricht über andere Lehre, dann wird es ganz kurz gesagt von Predigern, die sagen, dort hat es auch Kinder Gottes. Ihr Lieben, das Wort Gottes sagt, geht aus von ihr, mein Volk. Aber weil sie die Kinder und Kindeskinder schon geopfert haben, wir bleiben jetzt so, das sind doch auch unsere Kinder. Und deshalb, ich sage, ich will niemand nicht etwas vorwerfen, aber unsere Pflicht ist, wir haben doch noch die Lehre Christi in unserem Wort Gottes. Und wenn wir möchten wach bleiben, wenn wir möchten, dass der Herr uns soll bewahren, dann möchten wir wirklich wachen und sagen, Herr, behüte du uns, solange wir doch noch das Heiligtum haben. Und derselbe, ich komme jetzt zum Schluss, derselbe David, wo dem Herrn wollte ein Haus bauen, er hat solchen schönen Psalm, hat er uns hinterlassen, wo noch fern kein Haus Gottes war. Er schreibt so, ich lese es bloß vier Vers vom 122. Psalm, da schreibt er David, ich freute mich über dies und sie so mir sagten, lasst uns in das Haus des Herrn gehen. Unsere Füße stehen in deinen Toren, Jerusalem. Ich nehme es so an, David hat das im Geist gesehen, wie der Tempel wird sein. Gott hat das auch ihm gezeigt. Und David hat auch wohl das gesehen im Geist, wie der Tempel wird sein. Und hat auch wahrscheinlich auch manche aufrichtige Seele gesehen in Israel, wo auch solch ein Verlangen hat, in das Haus des Herrn gehen. Und da sagt David jetzt, ach, ich habe mich so gefreut, dass unter meinem Volk hat solche Menschen sagen, komm doch, wir gehen in das Haus des Herrn. Und dann sagt er im dritten Vers so, Jerusalem ist gebaut, dass es eine Stadt sei, da man zusammenkommen soll. Da die Stimme hinaufgehen, die Stimme des Herrn, wie geboten ist dem Volk Israel, zu danken dem Herrn, zu danken dem Namen des Herrn. Ihr Lieben, zudem hat Gott seine Gemeinde gebaut, dass wir sollen zur Gemeinde kommen, dass wir ihn sollen anbeten, dass wir ihn sollen loben. Warum? Warum? Der Tag wird kommen. Der herrliche Tag wird kommen, der letzte Tag wird kommen, wo uns der Herr Jesus Christus in dem heiligen Tempel im Himmel sehen will. Deshalb ist er gekommen, hat das Reich aufgerichtet, hat seine Gemeinde aufgerichtet. Aber lasst uns wachen, jedes wachend und betend sein, dass wir wirklich die Heiligkeit, die Gerechtigkeit Gottes möchten sehen. Nicht nur die Liebe immer bloß sagen, die Liebe, ihr Lieben. Die Liebe Gottes ist über alles. Aber die Gerechtigkeit Gottes, mit dem er einmal die Menschen will richten, das ist sehr wichtig. Und deshalb lasst uns Acht haben, dass wir das möchten bewahren, was der Herr uns geschenkt hat, dass wir das Ziel möchten nicht versäumen. Und dem Herrn sei alle Ehre für alles. Amen.